Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Heute begrüße ich bei mir als Gast René Neubach. Er ist seit mehr als 25 Jahren im digitalen Marketing zu Hause. Mittlerweile berät er mit seiner Agentur Content Glory Unternehmen rund um Content-Strategie mit einem klaren Schwerpunkt, dem Framework They Ask, You Answer. Er zeigt, wie Marketing und Vertrieb durch echte Kundennähe, gezielte Inhalte und den richtigen Einsatz von Video messbar erfolgreicher werden. Und genau darüber sprechen wir heute, nämlich über They Ask, You Answer und vor allen Dingen auch, wie dieses Framework Unternehmen hilft, Vertrauen aufzubauen, den Vertriebsprozess zu unterstützen und Video als echten Business-Hebel anzusetzen. Grüß dich, René. Schön, dass du heute bei mir im Podcast bist.
Ja, hallo Florian. Vielen lieben Dank für die Einladung.
Gerne. Bevor wir ins Thema einsteigen, und da haben wir eine ganze Menge, worüber wir sprechen können und sollten und dürften, denn ich hatte jetzt schon, ich glaube, insgesamt dreimal das Vergnügen, über das Thema They Ask, You Answer zu sprechen mit zwei anderen Gästen. Und beide haben mir gesagt, beziehungsweise jetzt das dritte Mal, wenn du unbedingt interviewen musst, ist der René, weil der die deutsche Übersetzung des Originalbuchs von Mark Sheridan, heißt er, glaube ich, ne?
Markus Sheridan,
geschrieben hat.
Ja.
Markus, ja. Ja, okay, Markus, genau. Sehr, sehr spannend, aber ich habe so eine kleine Tradition seit 2 Jahren. Jeder, der meinen Podcast kennt, der weiß, was jetzt kommt, nämlich meine 3 Einstiegsfragen. Ich ziehe das jetzt einfach gnadenlos bei dir auch durch. Da geht es gar nicht ums Thema, sondern einfach ein bisschen um dich, um deine Sicht der Dinge. Und die erste Frage ist eine etwas philosophischere. Stell dir mal vor, du würdest eines Tages gegen Ende deines Lebens zurückblicken auf die Zeit von jetzt bis dann. Welche Fähigkeit, welche eine Sache gibt es da, wo du sagen musst, also das möchte ich unbedingt noch gerne lernen, was ich heute nicht kann?
Was ich heute nicht kann? Das ist eine sehr spannende Frage. Wenn man es im beruflichen Kontext sehen möchte, dann ist es wahrscheinlich nochmal eine Firma aufzubauen, die eigentlich sich selbst trägt und ohne mich sich weiterentwickeln kann. Das habe ich mal begonnen zu tun, hat jetzt nicht schlecht funktioniert, war aber dann irgendwann einmal ein Konstrukt, das für mich nicht mehr funktioniert hat. Und jetzt ist aber irgendwo wieder der Reiz da, das noch einmal zu machen und noch einmal besser zu machen. Auf der privaten Ebene habe ich ja doch ein paar andere Projekte auch noch am Laufen, ja, inklusive einige Kinder dabei. Und da ist eins der großen Lebensziele, irgendwann einmal den Lebensmittelpunkt nach Italien zu verlegen. Das wäre dann eines der Dinge, wo ich dann sage, ich möchte am Strand sitzen und sagen, so, jetzt bin ich eigentlich auch privat dort, wo ich bin. Und ja, dann gleichzeitig noch immer am Arbeiten zu sein, aber mit einer Firma im Hintergrund, die sich eben selbst trägt und ich arbeiten kann, von wo ich möchte.
Oh, das überschneidet sich so zu 100% mit meinem Lebenswunsch oder Lebensziel. Ist jetzt nicht Italien bei mir. Ich schwanke zwischen Kreta, Südfrankreich und Spanien, wobei Südfrankreich absoluter Favorit ist. Aber ich fühle mit dir. Ich bin völlig bei dir. Kann ich absolut bestätigen.
Ja, ich würde die Locations jetzt auch nehmen. Also ich lege mich jetzt da nicht so fest, aber es ist eine der Ideen.
Ja, also Italien und Frankreich haben den großen Vorteil, also ich esse gerne, leider, vor allen Dingen auch gerne und gut, und ich mag gerne leckere Weine, muss nicht unbedingt High-End sein, aber vor allen Dingen Rotwein. Und da sind Italien und Frankreich sind ja schon ziemlich prädestiniert für.
Das ist wohl wahr.
Ja, dann sind wir auch schon bei der zweiten Frage, die eigentlich voll in deine Antwort reinspielt. Und zwar, wenn Geld keine Rolle spielen würde, sagen wir, eine gute Fee käme und würde sagen, hey, du hast einen einzigen Wunsch, Geld spielt keine Rolle. Wie würdest du deinen Arbeitsplatz gestalten und wo? Also physisch und inhaltlich. Hast du eigentlich schon beantwortet.
Ja, nicht nur, aber ich glaube, ich bin auch in der sehr, sag mal, prädestinierten Lage, dass ich, eigentlich in dieser luxuriösen Lage, nachdem ich ja eigentlich gebürtiger Wiener bin, wie man vielleicht hört, ich aber meinen Lebensmittelpunkt mittlerweile in Salzburg habe, pendle ich zwischen diesen beiden Städten, die ja, ich glaube, das kann man sehr objektiv auch sagen, auch wenn man kein Wiener ist, durchaus zu den schönsten auf diesem Kontinent gehören. Ja, also für mich auf jeden Fall, kann ich sagen. Wien wird immer meine Heimat bleiben. Und habe trotzdem jetzt auch schon das Privileg, dass ich durchaus viel Zeit im Ausland verbringen kann und dort arbeiten kann, wo ich bin. Meine Kunden wissen das, ja, wenn ich bei vielen Workshops und Meetings dann irgendwo mal sitze mit einem, weiß nicht, Strand im Hintergrund oder in einem Hotelzimmer, dann weiß man, dass ich eigentlich sehr flexibel bin. Deswegen bin ich eigentlich schon dort auf einem guten Stück näher.
Sehr schön. Ja, last but not least, welcher bekannten Persönlichkeit wärst du gerne einmal begegnet oder würdest du gerne einmal begegnen und was hättet ihr miteinander besprochen oder worüber würdet ihr sprechen?
Das ist immer eine Frage, über die ich immer wieder nachdenke, wenn sie Leuten gestellt wird. Ich sage jetzt etwas, was vielleicht komplett absurd klingt, aber ich beschäftige mich sehr viel mit Stoizismus und auch hier wieder der Kontext zu Wien. Ich denke, Marco Aurel wäre so jemand, dem ich gern begegnet wäre und mit ihm über ja seine Sicht der Dinge einfach gesprochen hätte und wahrscheinlich hätte ich gar nicht gesprochen, sondern einfach mich nur zurückgelehnt und zugehört. Nachdem Marco Aurel da wesentlich dazu beigetragen hat, dass Wien überhaupt als Stadt entstanden ist, ist hier der Kontext auch wieder zu Wien gegeben.
Von Marc Aurel kenne ich, also ich kenne viele Sachen, aber jetzt auf Anni fällt mir immer noch ein, so wie im Innen, so im Außen. Ne? Deine Gedanken bestimmen dein Leben.
Richtig, und auch die Zugänge zu Reichtum, Weisheit und ja, den Lauf der Dinge, ja, den wir ja teilweise nur sehr mühselig, wenn überhaupt, beeinflussen können. Und ich denke, das ist auch ein wesentlicher Faktor, der, ja, ich würde jetzt mal sagen, auch in unserem beruflichen Kontext immer wieder da ist, weil wir es ja doch mit sehr vielen unterschiedlichen Charakteren und Persönlichkeiten zu tun haben, die man natürlich auch jetzt nicht verändern kann, sondern man selber ja eigentlich gezwungen ist dazu, damit umzugehen, wie die Dinge halt nun mal sind, wie diese Menschen halt sind.
Ja, das ist, glaube ich, etwas, was viele noch nicht verstanden haben. Dass man an sich selber zumindest situativ oder grundsätzlich arbeiten muss und seine eigene Einstellung und die Reaktion, statt die ganze Zeit andere Menschen verändern zu wollen. Ich glaube, das ist die schlimmste Situation oder schlimmste Beziehung im Leben, wo sowas falsch verstanden wird und meistens in die Brüche geht, ist halt wirklich in der Beziehung, also in der ehelichen oder Lebenspartnerschaft. Da gibt's die tollsten Stories. Ich habe von Liz Taylor, die hat mal hat mein Vater mir erzählt, in irgendeinem Hotel, so ein Gästebuch, da sollten Gäste, ich glaube, das war in der Schweiz, genau, mein Vater war früher viel in der Schweiz unterwegs, ich glaube, da hatte er es her, ich weiß es auch nicht genau, die hat da reingeschrieben, ich sollte irgendwas Schlaues schreiben und dann hat sie reingeschrieben, wie war das noch? Frauen neigen dazu, so lange an ihren Männern rumzudoktern, bis sie langweilig sind, ihnen nicht mehr gefallen und sie dann verlassen, um wieder einen zu finden, der noch der Pirat ist, so ungefähr. Ich krieg's nicht mal ganz hin. Aber das war ziemlich hart. Da würden jetzt wahrscheinlich ganz entrüstete Aufschreie kommen von jungen Frauen. Ja, man kann es nicht verallgemeinern, aber finde ich spannend, weil ich habe in meinem Freundesbekanntenkreis ein paar Situationen oder Beziehungen erlebt, wo das genauso, tendenziell nicht exakt so gelaufen ist.
Ja, und wenn man sich die Ehehistorie von der Elizabeth Taylor ansieht, dann weiß man auch, wo das hingeführt hat für sie, ne, in Wirklichkeit. Also jetzt, ich will das nicht bewerten, dass es für Fach sie schlecht war. Ja, absolut, so würde ich sehen.
Sie wusste schon, wovon sie spricht. Ja, schön, dann lass uns noch mal ins Thema reingehen. Ich habe vor bestimmt 2 Jahren zum ersten Mal von They Ask Your Answer gehört. Damals vom Stefan jetzt komme ich auf Nachnamen nicht, du weißt, wen ich meine. Aus Kanada, gebürtiger Schweiz.
Stefan Badacher.
Badacher, genau, das war's. Ja. Fand ich super spannend, das Konzept. Hab danach auch mal hier mit dem Jens von Schokobrain drüber gesprochen und dem Günther Heini. Ich kenn's so ein bisschen, aber für meine Zuhörerinnen und Zuhörer, erklär mal, was das Grundkonzept von They Ask Your Answer ist, damit die überhaupt wissen, worüber wir jetzt im Ganzen sprechen.
Ja, also eingangs vielleicht, du hast es ja schon erwähnt, du hast mit einigen Leuten darüber gesprochen. Das zeigt auch schon mal ein wenig in 2,5 Jahren, dass es nicht unbedingt ein Marketing-Framework ist, das kommt und geht. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass es eigentlich vorrangig um Prinzipien geht und nicht um moderne Ströme oder Kanäle oder Technologien. Und es nimmt zwar Bezug darauf, es hat sich jetzt auch gerade weiterentwickelt, dazu kann ich dann auch gleich noch ein paar Worte sagen, aber grundsätzlich kann man sagen, dass The Ask Your Answer deswegen zeitlos und auch so ein schönes Framework ist, übrigens kein Marketing-Framework alleine, sondern ein Vertriebs- und Marketing-Framework, weil es so einfach ist. Also ich sage dann sehr gerne, es ist das einfachste Marketing- und Vertriebsframework der Welt, nämlich beantworte die Fragen deiner Kunden offen, ehrlich und transparent auf eine menschliche Art und Weise und du bist deinem Ziel oder deinen Kunden, zumindest deinen Käuferinnen und Käufern, ein gutes Stück näher. Das ist die grundsätzliche Prämisse des gesamten Frameworks. Und auch das, weil du den Stefan auch erwähnt hast, den du ja schon hier im Podcast hattest, ich habe mit dem Stefan gemeinsam auch das am deutschen Vorwort des Buches gearbeitet, weil er einer der wenigen Coaches ist, er ist ein Coach so wie ich in dem Bereich und wir haben auch regelmäßig Meetings miteinander und er hatte das in der Firma, in der er in Kanada gearbeitet hat, als Vertriebsleiter erfolgreich, nämlich nicht nur im nordamerikanischen Raum, sondern weltweit umgesetzt, auch in verschiedenen Sprachen. Und das war mir besonders wichtig, jetzt nicht das nächste Framework aus Amerika reinzubringen und dann zu sagen, so, lasst uns das jetzt umsetzen, jeder Kunde muss das jetzt haben, weil dann natürlich unweigerlich die erste Frage kommt, ja, funktioniert denn das überhaupt außerhalb von Amerika? Funktioniert das auf dem deutschsprachigen Markt? Ja, und um diesem ganzen Prinzip auch ein bisschen Respekt zu zollen, nämlich die Fragen der Leute zu beantworten, habe ich das im Vorwort gemeinsam mit dem Stefan gemacht, um auch zu zeigen, wie gut das funktioniert. Kleiner Spoiler, wer das Buch noch nicht gelesen hat im Vorwort, sieht man dann, dass die Firma, in der Stefan gearbeitet hat, die Firma Impec, ja, Maschinenbauer im Kartonagenbereich oder Papier- und Papierbereich, dass die in Märkten wahrgenommen wurden, wo sie eigentlich noch nie Repräsentanz hatten oder jemals Termine hatten. Also so weit geht das Prinzip. Warum funktioniert das Prinzip auf diese Art und Weise? Weil wenn man eben, sagen wir mal, obsessiv diese Fragen seiner Kunden, alle, die kommen, ja, in unterschiedlichen Bereichen, auf die wir auch gleich noch wahrscheinlich eingehen werden, beantwortet, dann finden dich diese Leute, weil die Menschen nach diesen Fragen suchen. Und das hat sich über die ganzen Zeitraum seit Beginn des Internets natürlich sehr stark gestiegen, diese Quote. Und jetzt in dieser Zeit, in diesem Umbruchszeit, in der wir gerade sind, wo Suchmaschinenoptimierung weniger und weniger wichtig wird, weil der Traffic, der über Suchmaschinen kommt, weniger und weniger wird und Kunden, Käuferinnen und Käufer mehr über ChatGPT und Co. oder andere LLMs suchen, sind genau diese Inhalte in ihrer Fülle und ihrer Tiefe und in ihrer Transparenz essentiell wichtig, dass man weiterhin auch gefunden wird. Das ist der Marketing-Aspekt. Der Vertriebsaspekt an der ganzen Geschichte ist, dass diese Inhalte in erster Linie dazu dienen, dass sie im Vertriebsprozess verwendet werden. Und dadurch funktionieren sie so gut, weil sie auch dort ansetzen, wo die Kunden schon viel weiter sind in ihrer Entscheidungsfindung. Und das ist so das Grundprinzip. Ja? Vielleicht noch eine Sache dazu, die wirst du wahrscheinlich auch von den anderen Kollegen, die über dieses Prinzip schon gesprochen haben, mit dir schon gehört haben. Das Ganze begründet sich ja auf Google Forrester und Gartner Studien, die sich damit befassen, wie weit unsere Käuferinnen und Käufer bereits durch ihren Entscheidungsprozess durch sind. Und da gibt es so, manche Zahlen sind ein bisschen höher, manche sind ein bisschen niedriger, aber egal, ob wir über B2B oder B2C oder irgendeinen anderen Bereich sprechen, sind unsere Käuferinnen und Käufer zu 80% im Schnitt durch den Kaufprozess oder durch den Entscheidungsprozess zumindest durch. Das heißt, die haben schon eine ganze Menge an Informationen gesucht und wahrscheinlich oder hoffentlich auch gefunden, die sie dazu bewogen hat, dass sie überhaupt mit uns sprechen oder mit unseren Konkurrenten sprechen. Ja, und das ist genau der Punkt, wo das ganze Framework ansetzt.
Da fällt mir natürlich sofort auch eine Frage ein, weil ich habe da gelegentlich auch schon bei Workshops, die ich gebe zum Thema Videokommunikation, Einsatzgebiete, auch mal so am Rande davon, also um Gottes Willen nicht in der Tiefe, aber mal das anklingen lassen. Da waren vor allen Dingen der erste Punkt, sind eigentlich zwei Punkte, aber der erste Punkt war immer, ja, das klingt total spannend. aber woher weiß ich jetzt, welche Fragen relevant sind und wie sammle ich die Fragen? Das fand ich immer sehr erschreckend, weil wir sind ja, eine, wie man so im Deutschen sagt, eine kleine Butze, eine kleine Firma. Wir haben jetzt keine Marketing- und Vertriebsabteilung. Wir haben auch nicht irgendwie Leute, die am Telefon sitzen, die jeden Tag im Support mit Kunden sprechen. Das heißt, bei uns sind die Quellen relativ begrenzt. Aber ein normales mittelständisches Unternehmen hat auch so viel Kundenkontakt. Da fand ich schon erschreckend, dass sie nicht drüber nach, also gar nicht auf die Idee kam, wie kommen sie an die Fragen ihrer Kunden. Das ist die eine Frage. Mhm. Und die zweite, die sich daran anschließt, wo hinterlege ich das auf der Webseite am besten?
Okay, das, lass uns mal dort beginnen, wo finde ich die Fragen der Kunden? Ja? Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, der für mich auch einer dieser sehr spannenden Zugänge ist, das in Firmen auch zu etablieren. Ja, und zwar ist das der Punkt, die Zusammenarbeit zwischen Marketing und Vertrieb. Jetzt ist Marketing ja natürlich vorrangig dafür verantwortlich, Inhalte, egal welcher Natur, egal auf welchen Kanälen, zu erstellen. Ja, das kann jetzt ein Verkaufsfolder sein, das können jetzt Informationen auf der Webseite sein, das können jetzt Social-Media-Kanäle sein, was auch immer es ist. Marketing wird in den meisten Fällen, ja, so eine Firma groß genug ist, immer federführender sein in der Erstellung dieser Inhalte. Mhm. Auf der anderen Seite möchte man natürlich in jedem Unternehmen auch, dass der Vertrieb diese Inhalte auch nutzt in dem System. So, und gleichzeitig, um deine Frage direkt zu beantworten, ist das auch das Schöne daran, ich involviere den Vertrieb sehr viel stärker in diesen Prozess der Inhaltserstellung, indem ich den Vertrieb dazu einlade, mir zu sagen, was sind eure wichtigsten Fragen, die euch die Kunden immer wieder stellen? Was sind neue Fragen, die euch die Kunden stellen? Was sind die Einwände oder die Sorgen oder Bedenken eurer Kunden, aus denen sich dann eben diese Fragestellungen, im besten Fall wortwörtlich, ja, auch da vielleicht kurzer Sidestep, wenn wir mit einem Kunden zu arbeiten beginnen, etablieren wir immer Kundeninterviews. Also entweder führen wir die durch oder die Kunden führen sie selbst durch. Ja, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Aber wo man einfach sagt, okay, führt's mit dem Kunden ein normales Gespräch, aber zeichnet es im Optimalfall auf oder aber notiert euch wortwörtlich, welche Fragen euch die Kunden stellen. Weil wir nehmen immer wieder an, wir kennen die Fragen unserer Kunden und das ist sehr oft ein Trugschluss. Ja? Und wir kennen die Fragen vielleicht so irgendwie, ja, oder sehr oft, und jetzt möge mir bitte jeder Vertriebler und auch jeder Geschäftsführer und jeder andere hier ein bisschen verzeihen. Wir glauben, wir kennen unsere Kunden sehr gut. Wenn man aber genauer hinschaut und so einen Prozess mal startet, dann wird man sich sehr schnell klar darüber, dass man eigentlich, ich würde es mal diplomatisch ausdrücken, nicht alles weiß, von dem man glaubt, es gewusst zu haben.
Ja.
Ja? Und das ist, glaube ich, genau der Punkt. Also um deine Frage ganz kurz nochmal zu beantworten. Den Vertrieb als allererstes oder Entschuldigung, einen Sidestep noch. Alle Kunden, alle Customer-Facing, Entschuldigung, mir fällt der deutsche Ausdruck jetzt nicht dafür ein, alle Customer-Facing-Rollen in einem Unternehmen einzuladen, zu sagen, gebt mir alle eure Fragen, die euch die Kunden stellen. Dann priorisieren wir die Fragen und dann beantworten wir sie. So, Teil 1 der Frage. Teil 2 der Frage, wo beantworte ich die? Und das ist das zweite Prinzip von The Ask Your Answer. Ja, wir wollen sie auf eine transparente Art und Weise beantworten, wie kein anderer das tut. Und das bedeutet, alle diese Antworten auf diese Fragen sollten öffentlich zugänglich, am besten auf der Webseite ganz transparent ersichtlich sein. Warum ist das wichtig? Weil diese Transparenz eben ein Vertrauensbeweis ist, ja, dass man selber als Unternehmen transparent ist, keine Geheimnisse vor seinen Käufern hat. Warum sollte man auch? Ja? Damit beim Kunden auch gar nicht erst der Eindruck entstehen kann, irgendwo eine Käuferreue zu haben. Weil wenn ich sage, okay, ich weiß jetzt alles, wenn ich jetzt die falsche Entscheidung treffe, ja, ist es wahrscheinlich, weil ich mir nicht alles durchgedacht habe. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel einem Unternehmen niemals vorwerfen, dass ich sage, warum habt ihr mir das nicht gesagt? Und wenn wir jetzt selber an uns denken, wie oft in der Vergangenheit hatten wir schon dieses Gefühl, warum hat mir diese Firma oder dieser Verkäufer oder der Repräsentant der Firma das nicht schon vorher gesagt? Und dem proaktiv entgegenzuwirken, um so Vertrauen aufzubauen, ist die absolute Prämisse, dass eben auf der eigenen Webseite in Form eines Schulungszentrums, Blogs, Education Centers, Wissensforum, wie auch immer man das nennen möchte, zu publizieren. Mhm. Der zweite Aspekt, warum die Webseite und nicht irgendwo auf Social Media, das eigene Land, es gibt ja diesen Spruch, don't build your house on rented land, ja. Die Company-Webseite ist halt immer noch der einzige Kanal, auf den wir hundertprozentigen Einfluss und über den wir hundertprozentige Kontrolle haben. Der Inhalt von dort wird nicht einfach verschwinden. Der wird nicht in einem Algorithmus verschwinden, dass es niemand mehr sieht, weil der ist einfach da, ja. Der andere Teil, das sichtbar zu machen, ist noch einmal eine ganz eigene Geschichte, aber ich glaube, das würde jetzt auch ein bisschen zu weit führen.
Ja, spannend. Was du eben sagtest, Customer Facing, also im Prinzip jeder, der Kundenkontakt hat. Also das ist ja schon je nach Firmengröße ein großes Feld. Also wenn ich dran denke, wenn jeder, sei es jetzt auf einer Messe, sei es im Außendienst, sei es aber auch Schulungszentren zum Beispiel. Also das haben wir öfters mit zu tun. Je nachdem, was Unternehmen verkaufen, haben sie eigene Schulungszentren. Wir arbeiten mit einem Werkzeughersteller zusammen, das ist einer unserer Kunden, die haben ein eigenes Schulungszentrum. Da kommen halt Mitarbeiter von Bauhäusern, Baumärkten, allem möglichen kommen dahin. Und die stellen ja Fragen. Und da kann man ja auch super jede Frage, die kommt, aufzeichnen. Webinare fallen mir auch ein, wo ich auch Fragen gesammelt habe. Und natürlich Kundengespräche oder Workshops. Also ich glaube, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das ist das große Problem, wie man auf die Kundenfragen kommt. Und ich kann auch aus eigener Erfahrung bestätigen, man kennt seine Kunden nicht. Und nochmal, auch ich glaube, die größte Unternehmen mit großen Marketingabteilungen, denen geht es wahrscheinlich ähnlich. Die sehen auch im Wald vor lauter Bäumen nicht. Von daher finde ich das Konzept halt so wahnsinnig spannend. Auch, weil ich mich da sehr gut wiederfinde. Denn ganz ehrlich, ich mag selber nicht gerne, wenn ich an irgendwas Interesse habe, da anzurufen, einen Termin zu machen, mit einem der Sales-Repräsentanten zu sprechen, weil die meisten sind doch immer noch so drauf, dass sie gar nicht auf dich hören, was du für Fragen hast, sondern ziemlich schnell schon verkaufen wollen, was mir ziemlich auf den Keks geht. Deshalb finde ich es so super spannend, möglichst viele Informationen und Probleme oder Fragestellungen, die bei mir auftauchen könnten, halt selbstständig lösen oder beantwortet zu bekommen.
Absolut. Mach weiter.
Mach du. Alles gut. Du bist ja noch, wolltest ja wahrscheinlich noch was dazu sagen.
Ja, ich wollte es dazu sagen, jetzt ist mir tatsächlich entfallen. Lass mich kurz drüber nachdenken nochmal. Lass uns weitermachen.
Ja, also wir waren bei Webseite und Blog. Weil da gibt es ja auch verschiedene Herangehensweisen. Natürlich ist Blog das Einfachste. Hatte ich ja mit dem, ich habe gerade mal wieder ein Namensgedächtnis von Chocobrain, der Jens. Dem hatte ich ja auch gesprochen. Der meinte natürlich, am besten wäre ein System, wie sie anbieten, dafür zu nutzen, wo du als Kunde durchgeführt wirst. Kann man sagen, das ist etwas, was auch vom Initiator und Erfinder dieses Frameworks Angedachtes gibt, was sich am besten eignet? Weil du hast ja verschiedene Möglichkeiten aufgeführt, wie man diese Fragen und das Wissen auf der Webseite platziert. Was eignet sich denn am besten von all denen?
Ja, also ich glaube, dass alle Möglichkeiten absolut ihre Berechtigung haben und es gibt da jetzt nichts, was angedacht ist, wo das heißt, das muss jetzt in einem Blogformat kommen. Ich glaube, der wichtige Punkt ist tatsächlich, dass es öffentlich oder für jeden ersichtlich auffindbar sein sollte. Ja, ob das jetzt so wie von dir erwähnt bei Chocobrain in so einer frage-basierten Umgebung ist oder ob es tatsächlich in einem Blog ist oder einfach im Rahmen von Website-Inhalten in einer guten Benutzerführung beantwortet ist, da gibt's keine Grundregeln. Ich kann nur sagen, wie ich es gerne mache, weil die Einstiegsbarriere für Kunden relativ gering ist, ist dann einfach der klassische Blog-Zugang. Ja, nochmal vollkommen unabhängig davon, wie man das dann benennt, aber dieser Blogzugang eignet sich einfach, weil das jede Firma relativ schnell aufsetzen kann und man dort sukzessive Inhalte erstellen kann. Weil das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt anzumerken. Da geht es jetzt nicht darum, dass man 4-5 Artikel veröffentlicht, sondern sukzessive immer wieder die Fragen beantwortet. Und auch hier ist ein Punkt, der auf den wir in unserer Arbeit, aber auch die Kollegen, die sich mit dem Thema sehr stark beschäftigen, immer wieder treffen, dass Kunden dann glauben, okay, wir haben jetzt jede Frage beantwortet. Aber wenn man dann natürlich mit dem Vertrieb spricht oder mal darüber nachdenkt, okay, welche, habt ihr in euren Gesprächen keine neuen Fragen oder kommen dann nicht irgendwelche anderen Aspekte oder neue Einwände dazu, über die wir sprechen sollten, dann kommt man sehr schnell wieder an neue Inhalte, die man tatsächlich generieren sollte. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man tatsächlich keine Fragen mehr hat, die aus dem Vertrieb kommen, dann wäre das mal der erste Schritt, darüber nachzudenken, einen verkäuferfreien Vertrieb irgendwo aufzustellen, weil dann sollten die Fragen so weit beantwortet sein, dass die Kunden direkt zu dir kaufen kommen. Das war jetzt eine nicht ganz ernst gemeinte Meldung, aber
das wäre Wunschvorstellung, ne? Einfach kommen, kaufen, tschüss.
Ja, und das ist aber nicht, ich meine, das wäre die Wunschvorstellung von vielen Unternehmen, aber noch viel wichtiger, es ist die Wunschvorstellung von vielen, von einem Großteil, ich glaube, die Zahl liegt irgendwo auch dort bei 80% aller Käuferinnen und Käufer, die eine, im B2B wohlgemerkt, die eine käuferfreie Kaufabwicklung haben möchten. Einen Verkaufsprozess, der ohne Verkäufer, genau, ja, verkäuferfrei, okay, ja. Der ohne Verkäufer stattfindet. Und da muss man auch Rechnung tragen. Und da kann man jetzt natürlich auch in unterschiedliche Ausprägungen gehen, ja, ob man dann Kostenkalkulatoren, Konfiguratoren, oder was auch immer man dazu machen möchte, um diese Käufer so weit wie möglich oder so spät wie möglich im Prozess in den Prozess zu integrieren. Nichtsdestotrotz, die Beantwortung dieser Fragen bleibt über diesen ganzen Zeitraum hinweg vom ersten Kontakt oder von der ersten Frage bis zur letzten, die dann über den Kauf schlussendlich entscheidet. Genau die Beantwortung dieser Fragen ist das Essentielle, auch diese Konfiguratoren dann mehr oder weniger zu füllen.
Ich nicht wundern, ich habe mir gerade Fragen aufgeschrieben, bevor sie mir werden wieder verloren gehen. Klar. Weil was du gerade sagtest, ein weitestgehend verkäuferfreier Einkauf, oder ja, ist ja ein Einkauf, da habe ich eine spannende Studie. Ich habe sie nicht ganz durchgelesen, dank ChatGPT habe ich mir aber mal die Essenzen rausziehen lassen, weil die auch irgendwie 100 Seiten oder so lang ist. Die hatte mir der Professor Dr. Christian Schmitz von der Ruhr-Uni Bochum, sagt dir vielleicht auch was, den hatte ich vor einem halben Jahr im Podcast, sagt, die musste unbedingt haben, eine ganz neue Studie. Das war ganz viel Wasser auf meine Mühlen zum Thema Video im Vertrieb. Und da fiel mir ganz spontan eine Zahl ein, nämlich in der Studie haben sie herausgefunden, dass 97% der technischen Einkäufer Video nutzen. Und zwar, ich habe jetzt die Anzahl der Stunden nicht, aber zum sehr hohen Prozentsatz auch mit mehr als 6 Stunden in der Woche. Das heißt, die Tendenz, das war eine internationale Studie, Europa war auch, ich glaube, Asien war nicht so stark vertreten, Europa, Nordamerika und ja, Nordamerika hauptsächlich. Und das finde ich total spannend, weil es bestätigt ja, dass man sich nach Möglichkeit, so weit wie es nur geht, informieren möchte, bevor man dann mit jemandem spricht. Weil Video, das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt bei dem ganzen Thema, gibt dir ja in kürzester Zeit wahnsinnig viele Informationen, wenn man es richtig macht. Also irgendein schönes Produktvideo ist ja meistens nur schön. Es muss ja auch Fragen beantworten. Womit mir noch eine Sache einfällt, nämlich sowohl beim Video, weil Video ist ja auch ein Bestandteil des Frameworks, ist gerade weil es ja so viele Fragen beantwortet, aber auch bei geschriebenen Inhalten. Was ist denn so durchschnittlich eine optimale Länge? Also wenn ich jetzt mal gucke bei LinkedIn, dann heißt es immer zwischen 1200 und 1500 Zeichen ist optimal, um eine einzelne Frage zu beantworten. Also auch wenn das mit LinkedIn jetzt nichts zu tun hat, würde das vielleicht reichen. Mhm. Aber was sagst du, ist da so eine optimale Länge?
Also jetzt kommt die typische Marketing-Antwort. Es kommt natürlich darauf an. Und zwar, es kommt auf eine Sache an, nämlich wer sind deine Käuferinnen und Käufer und wie viel Zeit investieren die tatsächlich in die Tiefe zu gehen. Wenn ich jetzt beispielsweise so wie bei meinen Kunden, ja, die sehr industrielastig teilweise sind, wo es natürlich sehr viele technische Detailinformationen gibt, je nachdem auch dort, wer die Zielgruppe ist, ob das der Geschäftsführer eines Unternehmens ist oder der Betriebsleiter, Produktionsleiter eines unseren Unternehmens, der adressiert ist mit diesen Inhalten, muss ich natürlich ein bisschen weiter in die Tiefe gehen, währenddessen ich bei anderen natürlich, und das ist eine Frage natürlich, welche Aspekte ich hervorhebe. Deswegen, ich versuche jetzt aber trotzdem eine Richtschnur irgendwo zu geben. Wenn wir beginnen, mit Kunden zu arbeiten, dann arbeiten wir immer so in diesem Umfeld zwischen 1000 und 1200 Worten ungefähr. Mhm. Wenn es um Artikel geht. Und Ja, und das Äquivalent zu Videos. Ja, also ich würde jetzt einmal sagen, längere Videos, die tatsächlich in die Tiefe gehen und ein bisschen mehr von sich geben, können schon durchaus zwischen 5 und 10 Minuten mal haben oder vielleicht sogar 15 oder 20 Minuten. Ja? Oh, ich glaube, es hängt einfach wirklich davon ab, wie sehr man in die Tiefe geht. Wir sprechen ja noch immer nicht von dem Anwendungsfall Social Media. Ja, ich glaube, das ist der Fehler, den wir auch alle irgendwo machen, ist, dass wir glauben, Videos werden nur in ganz kurzer Form konsumiert. Das ist ja definitiv nicht der Fall, sondern der Einstieg in ein Thema sollte durchaus kürzer sein, damit ich mal sage, okay, ist das für mich relevant? Und gehe ich dann weiter in die Tiefe hinein? Bei einem Artikel wäre das jetzt, weiß ich nicht, der Teasertext und die Überschrift vielleicht, ja, oder wie ich den irgendwo anders promote oder in einem E-Mail vorstelle, was auch immer im Verkaufsprozess dann auch als relevant erscheint. Und beim Video wäre das dann vielleicht so ein Teaser-Video davor zu hängen, ja, wo ich bestimmte Aspekte hinausgreife, bevor ich jemanden dann in die Tiefe hineingehen lasse. Und noch einmal, ich denke, es hängt sehr stark davon ab, wer meine Zielgruppe ist und was das Thema ist und die Frage, die ich dadurch beantworten möchte. Ja. Jetzt gibt es zum Beispiel, ich habe Kunden, die arbeiten sehr stark im Bereich der Robotik. Ja, und da gibt es natürlich im Detail sehr große Unterschiede, welche Art, welche Tätigkeiten. Ja, und da muss ich natürlich sehr viel mehr Kontext geben. Und dahingehend muss ich natürlich auch weiter in die Tiefe gehen, weil wenn ich dort an der Oberfläche bleibe, dann wird derjenige, der eine Entscheidung treffen möchte, irgendwo sagen, okay, das ist mir jetzt zu plump. Ja, auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Aspekt, egal wie lang oder kurz sowohl das Geschriebene als auch das Video ist, ich muss eine gute Struktur haben, die es den Lesenden oder den Sehenden ermöglicht, gut durch einen Inhalt zu skimmen. Weil auch das ist eine Tatsache, der Großteil der Menschen liest nicht, sondern überfliegt und im Englischen sagt man eben skimmt die Inhalte. Das heißt, es muss so strukturiert sein, dass trotzdem die Essenz gut wahrnehmbar ist und die Takeaways wichtig herausgestrichen sind. Deswegen würde ich sagen, die Struktur ist genauso wichtig wie die Tiefe der Inhalte selbst.
Was mir immer wieder auffällt bei meinem Thema, die meisten, oder ich sag mal, der Erstkontakt findet häufig über Marketing oder Unternehmenskommunikation statt, von denen, die aber gar nicht mal so tief im Thema drin sind. Also, dass sie sich mit der Technik so nicht beschäftigen, ist klar, das ist auch dann letzten Endes die aus den Fachabteilungen nicht. Aber das sind eher welche, die so ein bisschen Überblick über das Gesamtthema haben. Währenddessen dann, wenn wir mit einem Unternehmen arbeiten, kommen halt aus den verschiedenen Fachabteilungen, HR, Vertrieb, aber auch Marketing, aber dann die mit Social Media, die mit Video, Content-Erstellung zu tun haben, dann kommen dann die Experten dazu, wo es dann eher in die Tiefe geht. Deshalb könnte ich mir jetzt vorstellen, dass wenn jemand, also bei uns jetzt als Beispiel, hat eigentlich keiner unserer Kunden, der uns anfragt, von dem Thema Ahnung, was auch völlig okay ist, warum auch, sie wollen das Ergebnis, sie wollen jetzt nicht wissen, wie eine Kamera funktioniert und wollen keine Videoproduzenten werden. Und da stelle ich mir gerade die Frage, wie sinnvoll es ist, also völlig wertfrei, direkt schon mit 15-minütigen Videos zu kommen oder mit langem Content, weil ich glaube, weil die noch gar, wenn die noch gar nicht im Thema drin sind, könnte sie das eher abschrecken und überfordern.
Ja, ich denke, der Kontext ist da, glaube ich, ganz das Allerwichtigste. Da gebe ich dir vollkommen recht. Die längeren Videos sind dort, wo die Kunden die Informationen suchen und finden. Ja, weil da haben sie dann einfach den Bedarf an vielleicht mehr Informationen. Ja, nichtsdestotrotz, sie werden sich im Vorfeld einen Überblick verschaffen, ob ihnen das jetzt die Zeit wert ist. Deswegen wieder, wie ein Video strukturiert und aufgebaut ist, ja, mit einer Intro, mit einem, okay, what's in it for me? Ja, warum sollte ich jetzt diese 10 Minuten, 15 Minuten oder vielleicht auch nur 5 Minuten tatsächlich investieren in die Geschichte? Das muss schon vorher klar sein. Also, was habe ich als Benefit davon? Der andere Kontext, wo wir versuchen mit unseren Kunden Video stärker zu etablieren, ist in dem ganzen Vertriebsthema. Und dort ist ja diese, wir sprechen ja immer von dieser Hyperpersonalisierung und all diesen Themen, dort spielt diese Personalisierung und die Kürze der Inhalte natürlich eine wesentliche Rolle. Weil was bedeutet das? Dann bin ich als der Verkäufer der Kurator für bestimmte Informationen, die für den Kunden auf Basis unseres ersten Gesprächs oder auf Basis dessen, wovon ich denke, dass es für den Kunden relevant sein könnte, da bin ich in der Rolle dieses Kurators. Ja, das heißt, das ist auch so ein Punkt, ja, wo das Video sehr gut funktioniert, weil der erste Punkt, vielleicht noch bevor ich mit einem Kunden das erste Mal gesprochen habe, sieht er mich und hört er mich mal. Ja, das, der hat schon einmal damit zu tun, okay, mit dem habe ich es dort zu tun. Das ist schon einmal das Erste. Ja, das ist nicht irgendeine Maschine oder ein Callcenter-Agent oder, ja, nochmal, das ist jetzt alles nicht negativ gemeint, sondern das hat kein Gesicht für mich. Ja, und keine Stimme. Das ist kein echter Mensch. Jetzt lassen wir mal die KI und was die KI alles imstande ist zu tun beiseite. Ja, aber wenn ich jetzt jemandem ein Video schicke und sage, schau, lieber Kunde, bevor wir uns das erste Mal treffen, hier sind schon einmal drei relevante Themen, ja, mit kurzen Artikeln oder kurzen Videos, die du dir anschauen kannst im Vorfeld, dann hast du schon einmal einen besseren Einblick darüber. Das ist kuratierter Inhalt, ja, der natürlich mit einem kurzen Video versehen sein kann. Ja, ich setze das sehr gerne ein. Es gibt eigentlich nie irgendwelche, also es gibt nie negative Meldungen, ja. Die Menschen schauen sich das auch an, ja. Also man muss da natürlich auch transparent sein, wie lang ist so ein Video, ja. Wenn ich da jetzt so ein 10-minütiges Video schicke, kann ich davon ausgehen, dass sich niemand die Zeit nehmen wird, ja, vor unserem ersten Treffen. Wenn ich dort aber ein 1-minütiges oder vielleicht sogar nur 30-sekündiges Video schicke, sieht die Welt natürlich ganz anders aus. Also das kann ich tatsächlich bestätigen, dass das für uns gut funktioniert und für unsere Kunden, die es dann auch umsetzen, auch sehr gut funktioniert.
Mir ist gerade eben noch eine Frage eingefallen, wo wir jetzt bei der Länge sind. Und zwar kann ich mir gut vorstellen, wenn du mit jemandem darüber sprichst, dass dann die Frage kommt, naja, aber eine FAQ haben wir ja schon auf der Webseite. Ist das gut gepflegt und ausgefüllt auch ein Teil dessen oder ist das ein Missverständnis?
Das hat jetzt auch sehr viele unterschiedliche Aspekte. Ich komme in der Arbeit mit Kunden dann immer wieder auch auf Fragestellungen, die tatsächlich mit einem Satz beantwortet sein können. Das sind aber jetzt nicht die essentiellen Fragen, ja, sondern das sind vielleicht dann genau die, wo man dann sagen kann, okay, das sind jetzt kurze Gedanken und kurze Antworten auf diese Fragen, die man durchaus umsetzen kann. Also ich sage jetzt nicht, FAQs sind nicht valide. Ich denke nur, der Anwendungsfall und der Kontext hier ist auch ganz ein anderer. Ich versuche es ganz plakativ zu machen. Ich werde einen Kunden nur mit FAQs nicht bis zu seiner Entscheidung begleiten können. Wenn ein Kunde das erste Mal, ja, oder das zweite Mal auf die Lösung seines Problems oder Ansätze des Problems oder dann tatsächlich auf jemanden stößt, mit dem er dieses Problem auf eine bestimmte Art und Weise lösen möchte, ich werde das ganze Feld von Anfang bis zum Ende nicht mit FAQs abdecken können. Dafür braucht es einfach mehr Essenz, dafür braucht es mehr Tiefe, dafür braucht es einfach viel mehr Wissen auf der Kundenseite. Das ist ganz wichtig, auf der Kundenseite, nicht auf der Verkäuferseite, sondern auf der Kundenseite. Und meine Prämisse als Unternehmen oder als Verkäufer oder wer auch immer der Repräsentant ist, sollte immer sein, ich möchte der beste Lehrer, Trainer, was auch immer, ja, das Label ist, das ich mir geben möchte, für meine Kunden sein. Weil wenn meine Intention ist, dass meine Kunden die richtige Entscheidung für sich treffen, dann werde ich nichts falsch machen. Was ich aber dafür brauche, ist, dass ich so offen, so breit und so tief wie möglich diese Fragen beantworte. Noch ein anderer Aspekt, der da ganz wichtig ist, auch da wieder wir arbeiten alle basierend auf unseren Annahmen und ich weiß nicht, wie oft ich in all den Jahren, ja, egal auf welcher Seite ich gesessen bin, auf Unternehmensseite oder Agenturseite oder als Beraterseite, schon den Satz gehört habe, ja, unsere Kunden wissen das alles. Ja? Und diese Annahme ist nicht nur falsch, sondern eigentlich auch eine große Verschwendung von Möglichkeiten, den Kunden tatsächlich länger zu begleiten und zu der richtigen Entscheidung zu bringen.
Ja, ich glaube da, also das kann ich aus meiner Erfahrung sagen, ich habe vor 25 Jahren habe ich angefangen zu unterrichten im weitesten Sinne. Damals waren es noch befreundete Musikproduzenten, Musiker zum Thema Audioproduktion, später an Akademien, Hochschulen, Staatlichen Bundesakademien, Fachhochschulen und so weiter und so fort, eigene Trainingsfirma. Und was für mich in den ersten Jahren, und das ist genau das, was du gesagt hast, aber auf einem anderen Level, immer wahnsinnig schwer war, bis ich dann über meinen eigenen Schatten gesprungen bin und auch meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefragt habe, war, ich habe viel zu viel Wissen vorausgesetzt und habe sie überfordert häufig. Hm. Ne? Also es gibt ja den Satz im Verkauf, Fachidiot schlägt Kunden tot. Das war ich selbst bei meinen Schulungsinhalten am Anfang. Und da ich viele, viele Jahre mit technischen Laien, also Leuten, die mein Thema gar nicht verstehen, aber das irgendwie in Anwendung bringen müssen, ohne die Hintergründe zu verstehen, hat es bei mir irgendwann wirklich mal Klick gemacht. Und ich sag mal, auf absolutes Low Level, das mache ich jetzt gar nicht wertend oder dass die Leute dumm sind, das ist einfach nur, woher sollen sie es wissen? Und ganz offen und ehrlich zu fragen und mal anzunehmen, dass sie vieles noch gar nicht kennen. Und ich dachte am Anfang immer, ich würde mich da jetzt irgendwie so ein bisschen über die Leute erheben und sie für dumm verkaufen. Aber was ich dann festgestellt habe, ist eine große Dankbarkeit, weil den meisten fällt es halt schwer zu sagen, hör mal, ich habe da, es hat zwar irgendwie mit meiner Tätigkeit zu tun, aber ich habe da eigentlich keine Ahnung von. Bitte schlau mich mal auf. Und das war so ein Knackpunkt, das merke ich heute auch immer noch, wenn man wirklich teilweise bei Adam und Eva anfängt, gerade bei Themen, wo jetzt jemand peripher mit zu tun hat und das möglichst zumindest zur Verfügung stellt und den Leuten erklärt. Zum Beispiel völlig verrückt, einer meiner erfolgreichsten Beiträge bei LinkedIn und ich bringe den alle 3-4 Monate wieder ist, wie positioniere ich ein Podcast-Mikrofon richtig und wo spreche ich rein? Das sind für mich so unfassbare Basics. Ich will gar nicht sagen, dass jemand, der es nicht weiß, doof ist. Das meine ich nicht. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, da dachte ich, also wenn ich das bringe, dann halten mich die Leute für einen total arroganten Schnösel, weil ich denke, die sind alle blöd. Aber woher sollen sie es wissen? Sie haben alle damit nichts zu tun. Sie brauchen heute immer öfters, ne? Oder auch, wie positioniere ich eine Kamera richtig? Deshalb finde ich das insofern spannend. Deshalb kam mir die Frage auch mit FAQ im Gegensatz zu Blogartikeln und mehr, weil auch da merke ich es bei mir selber. Unsere Kunden wissen grob, was sie wollen, aber den Weg dahin und was sie da brauchen bei uns ist halt das Werkzeug, ein Studio, ne, aber ist das notwendige Übel. Ich sage mal, keiner von ihnen will ein Studio kaufen, aber sie brauchen es leider, um die Ergebnisse damit zu erreichen. Und die können sich halt nicht vorstellen, was es ist. Du sprichst mit jemandem einfach und der eine denkt sich, der redet vom TV-Studio für 500.000 und der andere sagt, wieso, ich habe doch eine Webcam und eine Schreibtischlampe. So, und da finde ich das super spannend, dass man in Form eines Blogs, ich stehe mich jetzt auch kurz davor mit dem Blog endlich anzufangen, noch eine Content-Baustelle bei mir, dass man da ja konkrete Anhaltspunkte mitgeben kann. Sprechen wir alle die gleiche Sprache? Wenn ich von der Schraube spreche, was für eine Schraube meine ich? Ich kann ja Bilder reinbringen und so. Und das ist etwas, was FAQs ja niemals können. Und natürlich auch Videos. Ne?
Ja. Also da vielleicht auch jetzt, um doch direkt den Ball aufzugreifen, ja, wenn du jetzt zum Beispiel sprichst von der Installation eines Studios, ja, also einer der wichtigsten Faktoren bei DSQ-Answer, es gibt diese Big Five, die 5 großen Themen, mit denen man, in die eigentlich jede Frage irgendwo auf eine bestimmte Art und Weise einordnenbar ist. Und die erste und eigentlich auch die wichtigste und auch die, die am schwierigsten für viele Kunden umzusetzen sind oder viele Unternehmen umzusetzen ist, ist das Thema Kosten und Preise. Und hier geht es ja nicht darum, also wenn ich dich jetzt frage, was kostet ein Aufnahmestudio oder ein Video-Setup, dann würde ich jetzt zum Beispiel als Gegenfrage mit meinem Wiener Naturell sagen, ja, okay, was kostet ein Auto, lieber Freund? Ja, weil die Range einfach so groß ist. Aber der Unterschied ist natürlich, die Leute wollen ja wissen, deine Käuferinnen und Käufer, die Interessenten wollen ja wissen, in welcher Range bewege ich mich? Wo beginnt das Ganze? Wo hört das Ganze auf? Was ist das Beste für meine Bedürfnisse? Mit welchen Kosten muss ich ungefähr rechnen? Wo sind die kleinen Spielereien, die das Ganze vielleicht noch ein bisschen sexier, attraktiver machen, aber wahrscheinlich dann für mich viel zu teuer sind, weil ich ja selber am besten weiß, was ist es mir wert? Was ist das Budget, das ich dort komme? Mhm. Und bei dieser Aufklärung, das ist einer der ersten Themen, mit denen wir uns immer befassen, wenn wir mit Kunden gemeinsam arbeiten. Und das ist auch das, wo ich jedem, der jetzt hier zuhört oder das Buch in die Hand nimmt, ganz klar, und das ist eigentlich eine relativ simple Aufgabe, wenn man sich dazu entschließt, das zu machen, sich einfach mit dem Thema, welche Informationen braucht mein Käufer, meine Käuferin, um eine Entscheidung treffen zu können. Welches Produkt ist das Beste für Sie? In welcher Ausprägung? Was ist tatsächlich der Anwendungsfall, für den Sie das Ganze brauchen? Niemand würde jemals sagen, schreibe eine komplette Preisliste drauf und dann sage mir, okay, Mikrofon X kostet das, Mikrofon Y kostet das, ja, und gib mir jede Schraube, wie du es jetzt vorher gesagt hast, damit ich mir dann selber einen Preis ausrechnen kann. Ich würde es jetzt nicht ausschließen, ja, aber einmal diesen vorherigen Schritt zu machen, zu sagen, ich möchte mal eine erste Einschätzung haben, wo ich mich bewege in dieser Geschichte, ist natürlich etwas, was wo das ganze Framework ansetzt und zwar ganz vorderst.
Das heißt, du würdest wirklich, ich überlegte mich gerade selber, weil ich habe das letztens bei einem Anbieter für ein völlig anderes Thema gesehen. Das fand ich total klasse. Der hat im Prinzip auf seiner Webseite ganz weit vorne, du scrollst runter und dann siehst du von seinem angebotenen Produkt, siehst du drei Fotos, die drei Größenordnungen, ich sag mal M, L und XXXL. Da stand drunter Price Range ab so bis so, das und das ist enthalten, das auch. Und das waren auch individuelle Angebote wie bei uns jetzt auch. Und ich fand das total spannend, weil ich dann einen Eindruck davon hatte, worüber reden wir überhaupt? Weil das habe ich, also meistens ist es so, wenn ich mit mittelständischen Unternehmen spreche, kommt zum Glück meistens die Rückmeldung, ach so, wir hatten mit viel mehr gerechnet. Ne? Also das ist halt, weil dieses Thema TV-Studien so im Kopf ist. Aber das fand ich total spannend, weil wenn wir alle mal ehrlich sind, völlig egal, wie wichtig uns ein Produkt, ein Angebot ist und egal, wie viel Geld wir haben, das Erste, wo wir drauf gucken, ist erstmal, welcher Price-Range befinden wir uns. Und ja, deshalb finde ich super spannend, was du sagst. Und um die Frage mal abzurunden, also du würdest das wirklich ganz, jetzt nicht negativ konnotiert, aber plakativ schon sehr weit vorne auf der Webseite einsetzen.
Also die Empfehlung, ich würde dann gleich noch was dazu sagen, was du jetzt gerade gesagt hast, aber die Preise sind so wichtig, dass sie eigentlich immer in die Navigationsleiste einer Webseite als Hauptmenüpunkt integriert sein sollte. Das, wenn man sich das anschaut, also die meisten Software-as-a-Service-Unternehmen, ja, wo es ja sehr viele gibt mittlerweile, haben das fast alle. Und die es nicht haben, sind weniger erfolgreich. Ja? Was natürlich auch ein bisschen zu tun hat mit, welche Story erzähle ich, wie nehme ich einen Kunden an der Hand. Es gibt ja tatsächlich auch Produkte, wo man nicht weiß, wie ich die jetzt kaufen kann. Ja? So absurd das eigentlich klingt.
Ja.
Ja? Aber ja, das passiert, das gibt es wirklich immer noch. Ja? Und das hat dann auch viel mit Benutzerführung und Informationsarchitektur zu tun. Aber in erster Linie, wenn ich es auf der Hauptmenüleiste integriere, das Wort Preise oder Kosten oder was kostet ein Studio, ja, wenn du die Frage zum Beispiel oben hinstellen würdest, ich bin mir sicher, das ist nach deiner Homepage der zweitmeistbesuchte Artikel oder die zweitmeistbesuchte Seite auf deiner Webseite innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit. Lege ich meine Hand dafür ins Feuer, dass das so sein wird. Jetzt muss ich kurz nachdenken, ob ich den Punkt noch einmal finde, den du jetzt gerade vorher angesprochen hast, mit den Preisen und mit den Ranges. Auch da wieder, um das zu wiederholen, was ich vorhin schon mal gesagt habe, auch hier sind so viele Annahmen wieder gegeben von unserer Seite, dass wir uns denken, die Kunden haben das alles. Und oder wissen all diese Fragen, ja, oder haben ein Gefühl dafür, ob sie jetzt ein kleines Tonstudio brauchen oder einfach nur ein Mikro und Beleuchtung, sagen wir mal, ja, oder einen Teleserviceplatz, ja, für irgendwelche Videocalls. Und auf der anderen Seite ist es für uns als Unternehmen natürlich auch ein sehr wichtiges Mittel, gerade im Vertrieb, nämlich Kunden vorab zu qualifizieren oder zu disqualifizieren. Weil wenn ein Kunde sagt, der hat jetzt keine Lösung, die für mich passend ist oder die Lösungen von dem sind zu groß oder sind zu klein oder was auch immer die Aspekte jetzt sind, aber bleiben wir mal beim Preis, zu teuer oder zu günstig, dann schließe ich schon einmal die Kunden aus, die bei mir ohnehin nicht gekauft hätten. Somit erspare ich mir Zeit und der Käufer, Käuferin ersparen sich auch Zeit. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Punkt, den viele Unternehmen gar nicht sehen, wenn wir über dieses Preisethema das erste Mal sprechen.
Ja, die meisten ziehen sich, ich kann es auch verstehen, weil du lässt so ein bisschen virtuell die Hose runter und gibst viel Preis, wenn du den Preis wieder gibst. Aber es ist spannend. Mir fällt gerade was Passendes dazu ein. Ein guter Freund von mir, der hat 30 Jahre Erfahrung als Inhaber einer Werbe- und Marketingagentur. Und der hat mir letztens eine Seite wiederum von jemandem, der bei mir im Podcast war, ich will ihn jetzt nicht erwähnen, der aber auch im Marketingbereich unterwegs ist, geschickt und meinte, das ist die geilste Webseite, also Originalton, die ich jemals gesehen habe, weil das ist purer Mehrwert, pure Information, denn kommst auf die Startseite, du siehst, was biete ich an oder was bieten wir an, was machen wir, und darunter ist das komplette Preisgefüge, natürlich nicht auf den Cent genau, aber womit muss ich rechnen, aufgeführt. Er sagt, das ist der absolute Knaller, weil es geht um eine Dienstleistung, klar umrissen, Pakete standardisiert, aber Inhalte natürlich individualisiert. Ich als Einkäufer meinte er, ich wäre sofort dabei, weil ich einfach sofort gucken kann, was passt für mich. Absolut genial. Und das habe ich mir auch angeguckt, hat mir auch zu denken gegeben, finde ich auch super spannend. Es gibt übrigens regelmäßig die Diskussion, immer wieder mal bei LinkedIn, veröffentlicht ihr eure Preise auf der Webseite und die paar, die ich mitverfolgt habe, wenn ich es richtig im Kopf hatte, war so, dass der überwiegende Teil, wenn nicht sogar 90% gesagt hat, würde ich niemals machen.
Weißt aber du, auch, warum, wenn du eine Software kaufst, haben die auch begründet, warum sie es nicht machen würden?
Das weiß ich nicht mehr, aber das waren relativ kurze, nee, kann man nicht machen, ist unseriös und sonst was. Und dann denke ich, habe ich auch gedacht, ich meine, ich habe es auch nicht, weil ich auf den Gedanken, muss ich ganz ehrlich sagen, bis vor kurzem, als mein Kollege mir das erzählt hat, gar nicht gekommen bin. Obwohl das die Frage ist, es ist immer die Frage, die am Ende des Erstgesprächs kommt und dann weiß ich, das ist die wichtigste Frage, ich weiß, wie ich am besten darauf reagiere und. Also für mich jetzt. Und ich mir denke, ja, das Gespräch wäre viel entspannter wahrscheinlich, wenn die schon vorher geklärt wäre, bevor wir dort sprechen, weil also ich weiß noch, früher habe ich rumgeeiert um diese Frage, ja, müssen wir mal gucken, lassen Sie uns mal tiefer einsteigen und dann der Kunde merkt dann irgendwie unangenehm, wenn das von vornherein hat, ist das Thema geklärt.
Aber jetzt auch ganz kritische Frage auf dieses Beispiel bezogen, das du gerade genannt hast. Ja, die sagen, kann man nicht machen, ist unseriös, was auch immer jetzt der unseriöse Part davon ist, müsste man jetzt im Detail wahrscheinlich noch einmal anschauen. Ich glaube, es gibt keinen. Ja, das ist jetzt meine Annahme, ohne die Person zu kennen, ohne das Unternehmen zu kennen. Aber ich würde so eine Person jetzt fragen, ich nehme jetzt einmal an, die auch im Vertrieb tätig ist oder irgendwelche auch hier Kundenkontakt hat, wenn du jetzt so ein Gespräch hast, ob es jetzt das erste oder das zweite Gespräch ist und der Kunde fragt dich, geben Sie mal, was wird das kosten ungefähr, wird doch niemand sagen, das kann ich Ihnen nicht sagen und ich rechne Ihnen das aus. Weil was passiert dann? Dann passiert automatisch das, was jedem anderen Besucher unserer Webseite passiert, wenn er auf unsere Webseite kommt und nichts zum Thema Kosten und Preise findet. Nämlich, dass diese Leute uns irgendwas nicht sagen wollen. Oder dass jetzt es vielleicht so teuer ist, dass ich es mir sowieso nicht leisten werde können. Egal was daraus entsteht, es entsteht nichts Gutes daraus. Und deswegen ist dieses proaktive sich beschäftigen mit den Kosten und Preisen, die Kunden am Ende des Tages tragen werden, so wichtig. Ja? Und das sollte man nicht, weil nochmal, ich glaube, kein guter Verkäufer würde jemals sagen, das kann ich Ihnen nicht sagen. Sondern sie werden sagen, schauen Sie, es kommt drauf an, und die Range ist von bis, das beeinflusst die Preise. Das würde wahrscheinlich ein Verkäufer machen. Und beim nächsten Mal schauen wir uns an, was im Detail für Sie relevant ist, damit wir dann in dieser Range näher zu dem kommen, wo tatsächlich Sie sind. Aber das ist die Range, ja. Wie klingt das für Sie? Ja. Und das ist das, was wahrscheinlich ein guter Verkäufer jetzt, man darf mich gerne kontaktieren, ja, wenn man da komplett anderer Meinung ist, ich freue mich drauf. Das ist das, was ich denke, dass ein guter Verkäufer in so einer Situation machen würde.
Ich kann es auch bestätigen, also deshalb für mich war das jetzt sehr lehrreich nochmal, dass ich da jetzt auch was ändere an der Webseite, denn wo du eben sagtest, Software as a Service, ich habe kürzlich nach einem Anbieter für eine spezielle Software as a Service Lösung gesucht und ich war bei allen abgeschreckt, wo ich keinen Einblick auf die Preise hatte, sondern, und das finde ich ist auch eine Tendenz, die in manchen Bereichen kommt, lad dir erstmal Free Trial 30 Tage für lau und dann gucken wir weiter. Natürlich ist klar, was der Hintergrund ist, dass sie einen verleiten wollen, dass man sich dran gewöhnt. Aber ich persönlich bin dann weg, weil wenn er herauskommt, diese Software, ich würde dafür 40 Euro im Monat ausgeben und die wollen 500 haben. Ich finde das so ein bisschen, na, ich will nicht sagen betrügerisch, aber schon so ein bisschen vorgaukeln falscher Tatsachen. Weißt du, was du meinst? Hat einen Geschmack. Ja. Man sagt im Schwäbischen, hat einen Geschmäckle. Dieses hier irgendwie die Nase lang machen und dann nachher du hast dich ja dran gewöhnt, ein Preisrecht fällt. Deshalb, da bin ich sofort weg. Deshalb kann ich das sehr gut nachvollziehen. Wenn da ganz klar ist, es gibt eine kleine, mittlere und große Variante, die kostet, sich beschäftigt man sich ja auch viel lieber damit. Sehr spannend. Du, ich habe, weil wir sind jetzt schon, normalerweise bin ich bei 45 Minuten und dann gehen wir in den Schluss, weil eine Stunde will ich immer unterschreiten, weil es so ein Punkt ist bei Podcasts. Viele Leute hören ja Podcasts unterwegs auf dem Weg zur Arbeit oder bei der Hausarbeit und Ähnliches. Und da gab es mal eine Studie, irgendwie sobald ein Podcast über eine Stunde ist, sind manche Leute da schon direkt ein bisschen abgeschreckt. Deshalb eine kurze, knackige Abschlussfrage. Und zwar mit Ausblick auf die aktuelle Zeit und auf das nächste Jahr. Was ist dein wichtigster Tipp für Unternehmen, die 2026 mit They Ask Your Answer und im sprechenden Content starten wollen? Also wie sollten sie, ohne dass da jetzt eine Riesennummer draus wird, aber erstmal anfangen, damit sie damit erfolgreicher verkaufen können?
Ja, auch das wieder, es ist eigentlich eine zeitlose Frage, ja. Aber ich würde jedem Unternehmen raten, der sich irgendwo mit Kunden beschäftigt, egal in welchem Segment sie arbeiten, einfach das Buch zu lesen. Ja. Ich kann das leicht sagen, ich verdiene nichts an dem Buch, ich sage, schick das gleich voraus. Ja. Deswegen, ich habe nichts davon, aber ich denke, es ist so ein einfach zu lesendes, so einfach zu begreifendes Framework, dass man sehr schnell versteht, wo die Reise hingeht. Ja. Kann man mich ja auch gern kontaktieren und dann mal drüber sprechen, weil viele sich natürlich dann denken, okay, wie könnte ich das jetzt tatsächlich umsetzen? Ich glaube, das ist dann natürlich auch noch ein Geheimnis. Also es ist jetzt nichts, wo man jetzt ein Buch liest und plötzlich passiert alles von ganz alleine. Wir haben es ja jetzt, vielleicht mache ich nochmal einen Schritt zurück, ja, auch in Anbetracht der Zeit werde ich das trotzdem kurz halten. Wir haben es ja momentan nicht mit sehr einfachen Zeiten zu tun. Und egal, und Firmen suchen ja nach schnellen Lösungen, die ihnen schnell Erfolge und Ergebnisse bringen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass eine Firma relativ schnell mit den heute zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten mit KI und Co. hat, diese Inhalte auch so zu erstellen, dass sie tatsächlich wie sie selbst klingen und menschlich bleiben, mit diesen Inhalten im Vertriebsprozess arbeitet, werden sie auch schnell zu ersten Ergebnissen kommen, die durchaus besser sind als das, was sie vielleicht bis jetzt versucht haben, ohne da jetzt auf Genaueres eingehen zu wollen. Ja, ich kann es nur sagen, sehr viele Unternehmen, die mit uns sprechen, haben im Vorfeld versucht, mit großen Ad-Spends in unterschiedlichen Bereichen. Ich muss da auch das Disclaimer dazu sagen, wir arbeiten ausschließlich im B2B-Bereich. Ja. Dort versucht, Aufmerksamkeit zu erzielen, zu mehr Kunden zu kommen und sehen, dass diese vermeintlich schnellen Erfolge nicht kommen. Ich denke, dass gerade in solchen Zeiten, die wirtschaftlich schwierig sind, wo das Geld nicht so locker sitzt, wo die Entscheidungen eher 5-mal umgewälzt werden oder vielleicht sogar 10-mal oder noch öfter, bevor sie schlussendlich getroffen werden, nur mit langfristig gewonnenem Vertrauen zu einem positiven Ausgang führen können. Und vielleicht selbst die Dinge, die jetzt nicht kurzfristig zu Erfolgen führen, in diesen Zeiten, in denen wir leben, ist das langfristige Vertrauen, denke ich, die Währung, auf die man setzen sollte. Also vielleicht auch da noch schön. Allerletzter Satz von meiner Seite. Ja. Buch, ja, lesen. Ich habe da unten neben mir stehen noch einen ganzen Karton mit Büchern, die ich gerne hergebe. Auf unserer Webseite contentglory.com gibt es ein Formular, wo man an solche Bücher kommt, exklusiv für deine Zuhörerinnen und Zuhörer, lieber Florian. Gerne jeder vorbeikommen und ich schicke Ihnen dann die Bücher zu.
Das ist ein richtig klasse Angebot. Vielen, vielen Dank, René. Ich packe den Link einfach unten in die
Shownotes.
Shownotes. Ja. Mensch, meine Güte, ey. Ich bin heute, glaube ich, echt ein bisschen durch. Ja, vielen Dank. Spannendes Thema. Ich glaube, da haben wir auch nicht das letzte Mal drüber gesprochen. Ich habe für mich ein paar spannende Sachen mitnehmen können. Definitiv das Thema, Blog steht jetzt an. Aber auch mit den Preisen, das ist mir jetzt absolut klar, dass das wichtig ist und logisch ist, weil es ist bei uns auch eine der ersten Fragen, die kommen. Ein spannendes Thema. Und wie du so schön sagtest, ich bin auch überzeugt davon, das ist absolut zeitlos. In diesem Sinne, ja, bis zum nächsten Mal, René, und an alle, die zugehört haben, vielen, vielen Dank, dass du dabei bist. Wenn du, wie gesagt, eines der Bücher They Ask Your Answer haben möchtest, in den Shownotes findest du den Link, wie du daran kommst. Und natürlich freue ich mich über Feedback. René freut sich bestimmt auch über Feedback zu dieser Folge. Du findest auch in den Shownotes seine Kontaktdaten. Und entsprechend würde ich mich auch über eine Resonanz freuen, was jetzt Bewertungen bei Spotify oder Apple Podcast betrifft. Gerne 5 Sterne. Heißt nämlich immer, dass mein Podcast so langsam aber stetig größere Verbreitung findet. Und mein Ziel ist ja, dem Podcast vor allen Dingen Menschen zu helfen. Und das Thema Videokommunikation und seinen großen Nutzen, den er für Unternehmen haben kann, einfach unter die Leute zu bringen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Alles Liebe.
Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denk immer daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.